Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev zeigt eine schwache Leistung und ist ausgeschieden. Rafael Nadal zeigt eine starke Leistung und ist weiter. Ash Barty zeigt, warum sie die Nummer 1 der Welt ist. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen des heutigen Tages in Australien, in Melbourne. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Tageszusammenfassung hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Der zweite Sonntag oder der erste Sonntag dann ja eigentlich. Ich habe heute ein bisschen Konditionsprobleme. Es strengt schon ein bisschen an, gebe ich zu. Ich möchte nicht meckern, ich möchte nicht weinen oder jammern, aber.
Nö, aber du hast natürlich den Nachteil, den Schlafrhythmus gewechselt zu haben. Ich habe ihn nicht gewechselt, von daher fühle ich mich einigermaßen fit, kann also vorausrennen, wenn es gebraucht wird.
Wir haben heute den ersten Achtelfinaltag erlebt. Also zwei Achtelfinaltage haben wir, die ersten Viertelfinalisten stehen fest. Zu diesen Viertelfinalisten gehört nicht Alexander Zverev. Und das ist das Match des Tages, auch wenn es nicht das beste Match des Tages war, da hatten wir andere. Aber Alexander Zverev hat heute gegen Denis Shapovalov verloren. 3:6, 6:7 und 3:6. Und es war eine Leistung, die mich an die Leistung vor, ich glaube, 3 Jahren war es, als er gegen Milos Raonic auch in 3 Sätzen, auch in der Margaret Court Arena verloren hatte. Sie war leblos, sie war schwach, sie war mit sehr vielen Fehlern behaftet. Und sie nährt natürlich dann auch wieder dieses Narrativ, diese Erzählung, Alexander Zverev und Grand Slam Turniere, das passt nicht zusammen. Und die Häme war dann auch wieder groß. Alexander Zverev muss diese Häme sich gefallen lassen, weil er dann auch davon schon gesprochen hat, dass er im Moment die Big Three anders sieht, also nur mit Djokovic, Medvedev und ihm. Er ist einfach noch nicht so weit und das war heute ein Rückschlag. Und wir hören auch gleich den O-Ton noch, es war wohl das schwächste Match seit Wimbledon gegen Felix Auger-Aliassime. Das müssen wir, glaube ich, so deutlich sagen.
Ja, und wir hatten in der Vorbereitung oder in der Sendung, wo wir quasi auf die Auslosung geschaut haben, schon angesprochen, dass die beiden Kanadier Probleme oder tendenziell Probleme darstellen können für Zverev. Hätte dabei aber nicht erwartet, dass das Match so verlaufen würde. Also Shapovalov hat eine Art von Spiel, wo er Zverev mit Nerven und dem Bedrängnis bringen kann. Und da können wir noch gleich drüber sprechen, wie das passiert ist. Aber ich hätte nicht erwartet, dass die Leistung von Zverev so schwach ist und dass er da irgendwie nicht rauskommt. Und wenn man nur auf die Zahlen guckt, dann erinnert das an die ersten 3 Runden. Gute Aufschlagsquote, relativ stark hinterm ersten Aufschlag, schwach hinterm zweiten Aufschlag. Nur war das jetzt eine andere Güteklasse vom Gegner. Der hat das genutzt. Nicht, dass Zverev jetzt in den ersten 3 Runden schwach gespielt hätte, aber eben der Gegner ist natürlich auch ein bisschen stärker. Man hätte erwartet, dass Zverev jetzt eben so das Ausrufezeichen setzt. Denn er war natürlich der Favorit in der oberen Hälfte, nachdem Djokovic raus war. Konnte das jetzt aber nicht bestätigen. Man kann da wirklich mal sang- und klanglos sagen, ausgeschieden. Und ich glaube, das war jetzt nichts anderes als eine Enttäuschung für ihn.
Absolut, das war eine Enttäuschung. Denis Shapovalov brauchte, glaube ich, gar nicht so richtig viel machen, weil Alexander Zverev fehlte es heute in allen Facetten dieses Spiels. Der Aufschlag kam nicht so, dass er freie Punkte hat. Die langen Rallyes hat Denis Shapovalov überwiegend gewonnen. Eine Geschichte, wo wir eigentlich damit gerechnet hätten, dass Alexander Zverev besser von der Grundlinie ist. Zverev hat die Momente, die er hatte, wo er zwischendurch einfach mal so einen Funken bekommen hat, einfach nicht in ein Feuer umwandeln können. Ich erinnere an das Break, als er 5-3 im zweiten Satz führte. Das hätte super in die andere Richtung gehen können, aber irgendwas passte heute nicht. Und das war dann so, dass das Shapovalov zurückkam. Und das müssen wir auch dann sagen, es war keine besondere Leistung von Denis Shapovalov. Das war einfach, lag auf dem Schläger von Alexander Zverev und der hat heute nichts damit anfangen können.
Ja, also was natürlich heraussticht bei Shapovalov ist die eher schwache Quote beim ersten, hat 63% reinbekommen.
Viele Doppelfehler. Viele Doppelfehler.
11 Doppelfehler, ja. Und das ist natürlich an sich problematisch. Was Shapovalov, finde ich, gut gemacht hat heute. Er hat viele Returns zurückbekommen, hat viel auch geblockt. Das ist ja, was ihm auch so empfohlen wurde. Er soll so ein bisschen, als Einhänder ist das ja immer so ein bisschen die Frage, was tun gegen einen starken Aufschlag. Und wenn man so ideal wie Federer kann, dann blockt man die zurück oder wie Wawrinka, aber das ist eben nicht ganz so einfach. Und bei Schapovalov wird es besser, finde ich, konnte man hier sehen. Und das andere, er konnte halt in aller Seelenruhe seine Kombinationen aufbauen. Er ist halt mit Winkeln reingegangen und er wusste, wann er ins Netz musste. Da ist er super effizient gewesen, 22 von 27. Er hat sich quasi den Court offen gespielt und der ist dann auch offen gewesen. Und man muss natürlich sagen, Zverev ist wenig in die Offensive gegangen, zumindest nicht so viel, wie er sicherlich hätte wollen. Am Ende stehen 18 Winner. Und von daher konnte Schapovalov eben dieses, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, dieses Programm aufziehen. Er wusste, was zu tun war, hat es gemacht, ist ein, zwei Mal wirklich in Gefahr geraten und ansonsten konnte er seinen Stiefel runterspielen, würde aber auch wirklich zustimmen. Es war jetzt keine besondere Leistung von Schapovalov, es war eine gute Leistung. Eine so gute, wie er halt brauchte, um da heute durchzukommen.
Ja, das gute Pferd springt so hoch, wie es muss. Und Alexander Zverev war in der Pressekonferenz und wir haben ihn schon über die Jahre jetzt in vielen Pressekonferenzen erlebt und dass er dann schnippisch ist oder arrogant oder von oben herab. Er kann also relativ unangenehm dann auch sein in den Pressekonferenzen. Heute war er das komplette Gegenteil davon. Ich fand die Pressekonferenz sehr gut. Wir hören mal rein. Es gibt zwei O-Töne von ihm. Den ersten, den haben wir auf Englisch. Der zweite ist dann auf Deutsch.
Yeah, he was standing back on the returns, which I haven't seen before. I think he was making a lot of more returns, but to be honest, I mean, there's not much I can say or take away that was positive from today. I mean, it was maybe since Wimbledon one of the worst matches I've played. So it's just tough. I mean, look, obviously, I give credit to Dennis. It's incredible that he's in the quarters. I think he deserves it. He's done a lot of work. He's improved his game, but I gotta look at myself as well. And today was just, in my opinion, awful from my side.
Die Frage war, hat ihn irgendwas überrascht von Denis Shapovalov, bei diesem Spiel? Und da hat er gesagt, ja, er stand weiter hinten an der Grundlinie, als er meine Aufschläge empfangen hat. Und da hat er viel mehr Returns reinbekommen. Das war zu dem Anfang. Und dann hat er noch einen deutschen O-Ton gebracht. Und das ist der hier.
Nee, ich habe mich schon extrem langsam gefühlt auf dem Platz. Ich habe mich irgendwie nicht frisch gefühlt, aber ich hab nichts. Ich fühle mich okay. Sonst, ich meine, wie schon gesagt, manchmal gibt es Tage und Wochen, wo man auf sich selber schauen muss. Und ich könnte jetzt hier sitzen und sagen, oh ja, ich habe irgendwie eine Erkältung oder noch was. Nein, ich bin immer sehr ehrlich und in der Hinsicht, ich hab nichts. Ich habe einfach nur eine scheiß Woche gehabt, um ehrlich zu sein.
Er hat von einer scheiß Woche gesprochen. Er war mit allen Matches nicht so richtig zufrieden, außer mit dem gegen John Millman. Also, was wir ihm nicht vorwerfen können, ist mangelnde Selbstkritik. Ich glaube, diese Reflexion hat er heute hinbekommen und er hat es niemandem in die Schuhe geschoben. Er hat auch noch mal gesagt, ich kann das meinem Trainer, meinem Team nicht sagen. Am Ende stehe ich auf dem Platz und ich habe es einfach nicht geliefert und ich habe es einfach nicht gebracht. Und das empfand ich heute dann als relativ angenehm und dann auch vielleicht ich fand es erwachsen, was er dann gebracht hat in der Epica.
Was soll er auch sonst sagen? Also, es gibt, also ich meine, wir müssen es jetzt ja auch nochmal ansprechen. Es gibt halt dieses Problem bei Grand Slam-Turnieren. Noch nie einen Top-10-Spieler besiegt. Ich glaube, viermal gegen Top-20-Spieler gewonnen. Also, zu erklären ist das jetzt an sich nicht, weil er ja im Top-3-Format einer der besten Spieler auf der Tour ist. Da ist er in diesen Big Three drin. Bei den Grand Slams ist das nicht. Man kann es darüber erklären, dass er oder einen Ansatz finden darüber, dass er eben weit in solchen Matches weit zurückfällt, also auf der Court-Position, dass er da passiv wird, dass er hofft, dass die Gegner das für ihn erledigen, aber das kann ja nicht alles als Erklärung sein. Und ja, also mit der Leistung wäre er spätestens wahrscheinlich in der nächsten Runde rausgeflogen. Und ja, es war nicht gut, aber warum es jetzt bei den Grand Slams immer so passiert ist, kann ich natürlich auch nicht erklären. Weiß auch nicht, ob es uns jetzt ultimativ was über die Zukunft sagen wird, aber wahrscheinlich schon ausgeschlossen, dass er jetzt durch die nächsten 5 Jahre durchstürmt und alles bei den Grand Slams wegräumt. Da scheint es doch eine gewisse Hürde zu geben.
Die Hürde gibt es auf jeden Fall und Alexander Zverev kann sie im Moment noch nicht nehmen, aber Ehre wem Ehre gebührt. Denis Shapovalov hat hier ein gutes Match gespielt und hat hier verdient dann das Viertelfinale erreicht. Und der Lohn dafür, ist ein Viertelfinale gegen Rafael Nadal. Und der hat heute, und wenn man nur aufs Ergebnis schaut, einen relativ souveränen Sieg gegen Adrien Mannarino geliefert. 7-6, 6-2, 6-2. Die Sätze 2 und 3 brauchen wir gar nicht so beachten, weil Adrien Mannarino körperliche Probleme hatte. Er hat in der Vorrunde gegen Aslan Karatsev bis 3 Uhr morgens gespielt. Und die Ansetzung heute nachmittags um 3 fand ich schon etwas respektlos Mannarino gegenüber, weil ich gedacht habe, ja komm, dann gib ihm aber auch die Night Session, damit er möglichst lange noch Regeneration hat. Und ich glaube, da zählt dann wirklich jede Stunde. Egal. Aber wir müssen über den ersten Satz sprechen und wir müssen vor allen Dingen über die beste halbe Stunde dieses kompletten Turniers sprechen. Das war der Tiebreak im ersten Satz, der mit 16-14 an Rafael Nadal geht. Rafael Nadal hat noch nie einen so langen Tiebreak gespielt in seiner gesamten Karriere und die dauert jetzt schon ein paar Jahre. Es ist ein unfassbarer Tiebreak gewesen, den wir da heute Morgen erlebt haben. Die halbe Stunde war sowas von großartiges Shotmaking, so viele wunderbare Ballwechsel, so viele unmögliche Passierbälle, die wir dort erlebt haben. Stops, alles dabei. Das war eine Werbung für diesen Sport. Ich hab da gesessen und habe gedacht, wow. Mir blieben die Worte weg, weil ich gedacht habe, dass das kann nicht sein. Und da passten diese beiden Spielstile. Also Rafael Nadal mit dem Topspin, Mannarino eher mit dem flachen Spiel, das passte so perfekt aufeinander. Diese halbe Stunde war ein absoluter Genuss.
Ich habe gerade nochmal Zahlen aufgemacht. Am Ende stehen 47-47 Punkte. Und so hat sich das angefühlt.
Im ersten Satz.
Entschuldigung?
Im ersten Satz.
Ja, genau. Also überhaupt, dass fast 100 Punkte waren, erlebt man jetzt eher selten in einem Satz. Passiert wahrscheinlich wirklich nur bei so ewig langen Tiebreaks. Und ja, es war total ausgeglichen. Beide hatten auch Chancen, den Tiebreak zu gewinnen. Und du hast diesen Kontrast angesprochen. Beide sind Linkshänder. Aber Nadal kommt eben wirklich über die Wucht, über den Topspin, darüber, wie er ja den Gegner wegdrängt aus dem Court. Und dann haben wir Mannarino, der den Ball so früh nimmt, der solche Winkel da reinbekommt. Und das hat er im ersten Satz richtig gut gemacht. Der war auch effektiv am Netz. Der hat gut aufgeschlagen. Er ist nicht der beste Aufschläger, das muss man sagen. Beide waren auch nicht wirklich in der Lage, den anderen jetzt beim Aufschlag in Gefahr zu bringen. So kommt dann natürlich auch sowas zustande. Und da schon angesprochen, gerade dieser Tiebreak, der war höchst unterhaltsam und zwar wirklich fast eine halbe Stunde. Ich glaube
28:40.
28:40, ja. Es lässt Erinnerungen wach werden an andere lange Tiebreaks. Irgendwie fällt mir da immer zuerst Federer gegen Safin ein, damals bei den Vorgängern der World Tour Finals. Das war, glaube ich, in 2018. Wann müsste das gewesen sein? 2004, 2005 oder so. Aber ja, schon lange nicht mehr gesehen und wirklich absolut spektakulär. Und für die Zuschauenden, die das angucken durften, natürlich ein absoluter Genuss, die letzten beiden Sätze. Ja, da war dann Platt und Nadal das locker nach Hause gebracht, aber für den ersten Satz hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Was ich so bemerkenswert fand an Mannarinos Spiel, vor allen Dingen dann auch im Tiebreak, war dieser hohe Topspin von Rafael Nadal. Der hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Er stand immer direkt über dem Ball und er hatte den Schlägerkopf immer direkt über dem Ball und hat aus diesem Spin komplett die Umdrehung, die Rotation rausgenommen und hat ihn ganz flach wieder zurückgespielt. Und das hat ihm im ersten Satz kein bisschen angehabt. Jetzt nimmt der Boden nicht den Spin an, wie zum Beispiel ein Sandplatzboden. Und auf dem Sandplatz wäre das wahrscheinlich noch eine andere Geschichte gewesen. Und trotzdem ist auch die Vorhand von Rafael Nadal auf Hartplätzen furchterregend. Aber es war beeindruckend, wie Mannarino mit diesem Topspin umgegangen ist. Es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht und wenn man die Fähigkeit hat und die Möglichkeit hat, aus dem Topspin des Gegners einfach komplett alle Rotationen rauszunehmen und selber dann ohne Rotation zurückzuspielen. Ich meine, das sehen wir bei Cameron Norrie dann ja auch, der auf der einen Seite halt hohen Topspin hat, auf der anderen Seite dann ganz flache Schläge. Dann ist das schon ein ziemliches Markenzeichen. Und Mannarino kann es halt leider zu selten anbringen, meiner Meinung nach.
Wobei es natürlich schon bewundernswert ist, was er aus seiner Karriere gemacht hat. Also der hat ja nun lange gebraucht, um in einigermaßen hohe Höhen reinzukommen. Und er hat vielen Topspielern in den letzten Jahren zumindest ein paar Magenschmerzen bereitet. Er ist jetzt nicht derjenige, der viele von ihnen rausgenommen hat, aber er hat auch schon Federer genervt, er hat natürlich Zverev auch schon ein bisschen genervt. Ich glaube, er hat schon gegen Murray gute Matches gehabt. Also er weiß eigentlich, wie man die alle zumindest nerven kann. Er hat jetzt nicht die Power, um die alle beiseite zu räumen. Oder er kann ja zum Beispiel so einen Nadal Topspin tot machen, aber kann dann jetzt nicht im übernächsten Schlag hingehen und kann halt irgendwie mal einen Ball locker irgendwie mit 160 die Linie entlang ziehen. Das ist er nicht. Und trotzdem finde ich es eben beeindruckend, wie viel er aus seiner Karriere gemacht hat. Und ich glaube, das ist, wir hatten gestern bei Maxim Cressy gesprochen, das ist halt auch so ein mir alles egal Typ. Also ich ziehe jetzt hier mein Ding durch. Und in vielen Fällen wird das klappen und werde da ein gutes Resultat mit hinbekommen. Und manchmal kriege ich halt total auf den Deckel, weil einem manchen Spielern oder Gegnern das total liegt. Aber das war, fand ich, nochmal ein großer Auftritt, den er sich einfach mit seinen letzten, was sind das jetzt, so 8 bis 10 Jahren verdient hat, wo er sich hochgearbeitet hat auf die ATP-Tour, auch raus aus den Challengern, wirklich zu einem der 70, 80 besten Spielern auf der Tour geworden ist.
Wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr die halbe Stunde Zeit habt, dann schaut euch diesen Tiebreak nochmal an. Der wird bei den Matches des Jahres nicht dabei sein, aber er wird wahrscheinlich der Tiebreak des Jahres sein, weil das war die ganz große Kunst. Und wir hören auch nochmal bei Rafael Nadal in die Pressekonferenz rein, denn der hatte eigentlich auch noch durchaus sehr viel Zufriedenheit für dieses Spiel übrig.
Playing at very high level. His ball was super difficult to control out there. The ball came so fast and the serve was difficult to read and he opened very well the court. It was difficult to return. Then I started to return more inside the court with the second and I take some advantage there. But yeah, I think he was playing great. As expected, when a player wins against Karatsev, the match that he won against Hurkacz in a straight set, because he's doing a lot of things well, no? So I came on court knowing that's going to be a very tough match. And he's a player that have an ability to make you feel uncomfortable on court because he's a style of game, no? So it's a victory with a lot of value, and especially the first set, a lot of value. So very happy for that. I was able to resist that tough moments in the first set. So yeah, it's a very important victory for me.
Er hat dann auch nochmal gesagt in der Pressekonferenz, ich übersetze es einmal gerade, mit dem Stil, den Manarino hat, hat er natürlich die Möglichkeit, den Gegner es unangenehm werden zu lassen. Also, dass er sich nicht gut fühlt auf dem Platz. Mit seinem Style of Play hat Karatsev, hat Hurkacz geschlagen. Und Nadal hat versucht, dann ein bisschen mehr am Court den Return zu nehmen und dann auch wirklich anzugreifen. Und das ist ihm dann gelungen. Er ist auch gefragt worden in der Pressekonferenz, ob er schon mal so einen spektakulären Tiebreak gespielt hat. Da hat er dann auch leicht schmunzelnd gesagt, ich habe ja schon ein paar gute Tiebreaks gespielt in meiner Karriere. Aber wir müssen sagen, Rafael Nadal befindet sich etwas überraschend in sehr guter Form. Er hatte vielleicht noch nicht den ganz großen Gegner jetzt. Er hatte noch keinen wie Medvedev oder er wird auch Zverev nicht bekommen. Er bekommt Shapovalov. Aber dass er jetzt nach der Zeit, wo er verletzt war und dann auch die Covid-Infektion hatte, so im Moment drauf ist, das finde ich erstaunlich. Das finde ich wirklich stark. Und er scheint selber am glücklichsten darüber zu sein, dass er auf diesem Niveau ist, so zu spielen.
Und ich bin sehr gespannt auf die nächste Runde. Also das Match gegen Shapovalov, das halte ich für eine ziemliche 50-50-Geschichte. Shapovalov hat ihn ja schon mal besiegt. Das war damals noch so ein bisschen der Überraschungsfaktor. In Toronto 2017, wo Shapovalov dann nach oben gekommen ist. Aber woran ich vor allem denke, ist das Match letztes Jahr in Rom, was Shapovalov auch hätte gewinnen können. Hatte Matchbälle gegen Nadal, hat es dann im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Und ich glaube, er hat ein Spiel, was Nadal schon nerven kann. Weil er natürlich Vorhand gehen kann, weil er aus Nadals Vorhand halt auch ziemliche Winkel noch rauspressen kann und weil er sich auf der Rückhand nicht verstecken muss. Und wenn Shapovalov gut aufschlägt und das heißt besser als heute, dann ist er halt in so einem Match drin. Und ich halte es wirklich für ziemlich ausgeglichen. Wenn Nadal da dann auch so souverän und locker rauskommt, na dann Chapeau, dann spielt er hier wahrscheinlich wirklich um den Titel mit, aber ich halte es wirklich noch für eine ziemlich offene Geschichte.
Chapeau, Walow.
Der Titel des
des nächsten Podcasts dann. Obwohl, so könnte man eigentlich heute auch nennen. Rafael Nadal steht also im Viertelfinale gegen Denis Shapovalov. Denis Shapovalov hat eine extrem gute Aufschlagleistung gegen Alexander Zverev gebracht. Ich habe es eben nochmal gelesen. Die beiden schlagen auf einem Niveau auf, gerade was so die Geschwindigkeit angeht. Und vielleicht ist dann auch der Aufschlag die Waffe und der Schlüssel dann zum erfolgreichen Match dann gegen Rafael Nadal. Das werden wir dann übermorgen sehen. Ich gehe davon aus, dass wir es in der Night Session sehen werden. Ein Spiel, was wir vorher erleben werden im Viertelfinale, das ist das Spiel zwischen Matteo Berrettini und Gael Monfils. Und Gael Monfils hat heute, ja, er hat heute für das zweite Show-Element gesorgt, weil wir sprechen gleich noch drüber, Thanasi Kokkinakis und Kyrgios haben auf der Inakia Arena einfach mal die Puppen tanzen lassen. Miomir Kecmanovic war ein ebenbürtiger Gegner für Gael Monfils. Der hat mit 7-5, 7-6 und 6-4 gewonnen. Und wir können einfach mal, 6-3, Entschuldigung, wir können einfach mal sagen, dass Gael Monfils im Moment wieder sehr, sehr fit aussieht, dass er vor dieser Saison ja auch gesagt hat, ich möchte nochmal angreifen. Er hatte eine gute Offseason, er hatte eine gesunde Offseason. Ja, wir haben Gael Monfils dann auch schon in solch einer Form am Jahresstart gesehen und er muss es dann über das ganze Jahr zeigen. Aber Gael Monfils macht hier einen bärenstarken Eindruck. Nach Christian Garin, nach Alexander Bublik und nach Federico Coria hat er jetzt auch Miomir Kecmanovic besiegt. Er hat 3 Sätze gebraucht, es hat sehr lange gedauert, es war sehr anstrengend für ihn. Aber es war ein tolles Match, was so ein bisschen untergegangen ist, weil auf dem anderen Court dann auch noch Ash Barty war. Und trotzdem müssen wir sagen, Gael Monfils macht hier einen bärenstarken Eindruck.
Ja, war ein sehr unterhaltsames Match. Gab, wie du schon gesagt hast, sehr lange, viele lange Ballwechsel. Und hier hat am Ende Kecmanovic auch für sich entschieden, in der Mehrheit, also in der leichten Mehrheit. Und das Match an sich wurde dann über den Aufschlag von Monfils entschieden. Assoziiert man ja gar nicht so mit ihm, aber 17 Asse gehabt, 13 mehr als sein Gegner. Ich glaube, das ist am Ende auch die Anzahl an Punkten, die hier der Unterschied ist zwischen den beiden. Kecmanovic ist ja ein, naja, ich hatte ihn, glaube ich, in der Vorschau so ein bisschen ein Zurückspieler genannt. Für mich ist er jetzt wirklich niemand, der total in die Offensive geht. Aber hat viele Fehler auch rausgeholt in den langen Ballwechseln aus Monfils. Also da musste Monfils quasi irgendwann dann die Segel streichen und relativ viele Unforced Errors zusammengekommen. Aber Kecmanovic, ja, der musste da quasi sein ganzes Können reinstecken. Am Ende hat es doch nicht gereicht, weil Monfils eben sehr effizient war. Guter Aufschlag, gut retourniert, kurzen Punkte für sich entschieden. Und das war dann am Ende der Unterschied. Und man hat trotzdem gesehen, wie es ihm mitgenommen hat. Wir wissen mittlerweile, es gehört einfach bei Monfils dazu, sich auf seinen Schläger und seine Knie zu stützen und sehr erschöpft zu gucken. Aber man hat auch gesehen, wie platt die beiden wirklich waren, weil eben so viele lange und ungewöhnlich lange Ballwechsel drin waren. Und ich glaube, er kann sehr zufrieden sein mit diesen ersten 4 Runden. Und naja, in der Theorie hat er eigentlich nie so eine gute Chance gehabt, ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. Natürlich, er hat jetzt noch Berrettini, Shapovalov und Nadal hier drin. Und gerade Nadal hat ihm in seiner Karriere schon viel Bauchschmerzen bereitet. Aber es ist vermutlich nicht der Nadal, den wir schon vergangenen Jahren gesehen haben. Also in der Theorie ist eine Chance da. Aber irgendwie ist natürlich schon eine eher unwirkliche Vorstellung, dass er das am Ende schaffen könnte, hier in Grand-Slam-Finale einzusetzen.
Was mich aber beeindruckt, ist die Seriosität, mit der er rangeht an das Thema. Weil wir haben es häufig gesehen, dass er dann bei Grand Slams zwischendurch einfach mal, dass es auch gut aussehen muss, sein Spiel, und dass ihm das dann auch wichtig ist, dass es gut aussieht und dass er dabei gut aussieht. Und dass er dann vielleicht auch so ein bisschen das Gewinnen darüber vergessen hat und dass er sich 5-Satz-Schinken geleistet hat, galore, bis er dann irgendwann kaputt war und so weiter. Und das macht er halt dieses Mal nicht. Diese Seriosität, die gefällt mir richtig gut bei Monfils.
Man hat wahrscheinlich halt auch nicht mehr so viele Chancen. Wir hatten gesprochen über Zverev. Ich meine, Monfils muss sich umgucken. Der hat vielleicht noch irgendwie 8 oder 10, 12 gute Grand Slams in sich, wenn überhaupt. Von daher wird es ihm bewusst sein, dass er, wenn er es wirklich mal in den Grand Slam-Finale schaffen will, es jetzt wird machen müssen.
Miomir Kecmanovic hat mit dem Achtelfinale, glaube ich, mehr erreicht, als er sich vorher gedacht hat. Er wäre in der ersten Runde gegen Novak Djokovic drangekommen, da kam er nicht und dann zog er durch bis zum Achtelfinale. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das verdeutlicht auch so ein bisschen, wie gut die Auslosung für Novak Djokovic gewesen wäre, aber Kecmanovic muss sich hier nichts in irgendeiner Weise vorwerfen lassen, der hat seine Chance genutzt hier.
Ja, und er war ja, glaube ich, eine Nummer 1 bei den Junioren vor ein paar Jahren. Hat schon ein klein bisschen gedauert, bis er nach oben gekommen ist. Hatte sich dann vor 2 Jahren in den Top 50 etabliert. Ist im letzten Jahr wieder zurückgefallen, weil er besiegt halt klassischerweise die Spieler unter sich, tut sich aber gegen die im Ranking über ihm stehen, schwer. Und hier hat er halt wirklich wieder weggeräumt, was er halt wegräumen müsste, qua seiner Position im Ranking. Und jetzt ist halt bei ihm die Frage, auch langfristig, kann er den Sprung nach oben machen? Ja, wenn ich es korrekt gesehen, aber hat er in der Pressekonferenz sowas gesagt wie, ja, Aufschlag muss besser werden. Und in der Tat, Aufschlag muss besser werden. Also der war heute höchstens neutral, aber kein Faktor für ihn, um jemanden wie Monfils zu besiegen. Und da kann er noch so gut von der Grundlinie sein, da kommt dann irgendwann eine natürliche Grenze. Und der ist eben auch nicht Schwarzmann, der jetzt irgendwie von der Grundlinie total Gas geben kann und irgendwie den meisten Gegnern, ja, die meisten Gegner in langen Rallyes besiegen kann. Das ist dann auch nicht bei Kecmanovic so. Also von daher, irgendwo muss er einen guten Aufschlag finden. Er arbeitet ja irgendwie mit dem Nalbandian-Clan jetzt seit einiger Zeit zusammen. Natürlich war David Nalbandian kein guter Aufschläger, sondern vor allem ein guter Return-Spieler. Aber vielleicht findet sich ja noch irgendwer unter denen, der ihm helfen kann, da ein bisschen mehr rauszuholen.
Miomir Kecmanovic also im Achtelfinale ausgeschieden. Gael Monfils trifft auf Matteo Berrettini. Und der hatte ja so ein bisschen das Match des Turniers bislang gegen Carlos Alcaraz in der dritten Runde. Und da wurde er gefordert. Und da hat er den Test bestanden, auch den nervlichen Test bestanden. Und heute hat er, und das können wir glaube ich auch sagen, seine leichte Favoritenrolle gegen Pablo Carreño Busta ausgenutzt. Carreño Busta, der seine besten Ergebnisse auf Hartplatz erzielt hat, ist auch hier ein unangenehmer Gegner gewesen, aber er wurde von Matteo Berrettini weggearbeitet. 7-5, 7-6, 6-4. Und Matteo Berrettini kann sich, selbst wenn er vielleicht nicht zu 100% gut drauf ist, auf zwei Sachen verlassen, auf seinen Aufschlag und auf seine Vorhand. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen der Unterschied gewesen, oder?
Ja, 100%. Also am Ende konnte sich Carreño Busta einen Breakball erspielen über drei Sätze. Und Berrettini waren 7, 2 hat er davon genutzt, so lief das ganze Match. Gefühlt war jedes Aufschlagspiel von Berrettini so entweder über 15 oder Carreño Busta kam mal auf den 30 und dann einen Stand ran, aber das hat er dann sofort die Tür zugemacht mit guten Aufschlägen. Am Ende stehen 28 Asse. In vielen der Aufschlagspielen von Carreño Busta war Berrettini irgendwie drin. Ich glaube, in 4 müsste er die Chance gehabt haben zum Break. Hat es dann zweimal genutzt. Den Tiebreak im zweiten Satz hat er auch sehr gut gespielt. Also eigentlich eine sehr souveräne Leistung. Für mich ist er auch der Favorit gegen Monfils, weil einfach der Aufschlag heute hat eine 77er-Quote gehabt. 87 beim ersten Aufschlag gewonnen. Also wenn er sowas nur annähernd gegen Monfils bringt, wird es sauschwer. Und da muss er sich eigentlich auch nicht fürchten, vor wer auch immer aus dem zweiten Viertel käme. Also schon arg souverän von ihm gemacht, gerade nach so einem anstrengenden, herausfordernden Match wie gegen Alcaraz.
Ist schon eine beeindruckende Fähigkeit, wenn man eine offensichtliche Schwäche so verdecken kann, ne?
Ja, und Carreño Busta, eine der besseren Rückhände, die es auf der Tour gibt, hat Carreño Busta auch immer wieder versucht, auch in verschiedenen Arten, eben Cross mal draufgegangen oder mit der Vorhand draufgegangen oder hat versucht, das über Netzangriffe zu machen und hat da schon einen Berrettini ins Schwitzen mitgebracht, aber jetzt nicht irgendwie auf eine Art und Weise, wo man jetzt hätte denken können, Berrettini verliert es heute. Also ich glaube, man braucht schon auch noch einen sehr guten Return, wenn man Berrettini besiegen will. Nicht nur die Fähigkeit, in die Rückhand zu gehen, sondern auch ein Return. Und klar, Monfils hat einen guten Return, Nadal meistens auch. Shapovalov haben wir schon drüber gesprochen, ist eigentlich nicht seine Stärke. Also sieht nicht so schlecht aus für Berrettini in diesem Teil der Auslosung.
Und Berrettini ist erstens der erste italienische Herr und zweitens der erste in den 90er geborenen Spieler, der bei allen 4 Grand-Slam-Turnieren mindestens das Viertelfinale erreicht hat.
Ja.
Ist eine tolle Quote.
Und wie Konstanz, ich meine, die ist ja so richtig erst gekommen in den letzten 12 Monaten. Er dürfte jetzt eigentlich auch bei jedem der letzten 4 Grand Slams mindestens im Viertelfinale gestanden haben. Und das ist ja sonst so das Metier der Big Four gewesen. Oder weiß nicht mal, ob zum Beispiel so ein Berdig das geschafft hat bei 4 Grand Slams hintereinander. Ich würde mal tippen, nein. Also das ist schon ziemlich beeindruckend.
Kann ich das einmal gerade noch verifizieren, ob er wirklich nur immer gegen Djokovic verloren hat in den letzten 4 Turnieren?
Ja. Also kannst du, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher. Also er hat aufgegeben von dem Jahr hier beim Australian Open, Viertelfinale French Open, Wimbledon Finale, jeweils in 4 Sätzen verloren, US Open auch in 4, glaube ich, verloren und dann hier bisher durchgegangen.
Djokovic Wimbledon, Djokovic US Open, Djokovic Roland Garros und Australian Open gegen Tsitsipas konnte er nicht antreten. Ja, er hat nur gegen Novak Djokovic verloren in den letzten 12 Monaten und das ist trotz der offensichtlichen Schwäche der Rückhand, ist das ein wirklich starkes Ergebnis von Matteo Berrettini, der im Viertelfinale auf Gael Monfils trifft. Drei Worte zum Doppelwettbewerb noch. Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios haben heute gegen die bemerkenswert aufopferungsvoll kämpfenden Ariel Behar und Gonzalo Escobar mit 6-4 im dritten Satz gewonnen und waren hinterher sowas von on fire nach diesem Match und haben die Pressekonferenz eine Viertelstunde lang geschmissen. Und gesagt, wir sind jetzt die Favoriten, wir müssen das Turnier jetzt gewinnen. Sie sind eine Bereicherung im Moment für das Doppelturnier. Jetzt treffen sie auf Tim Pütz und Michael Venus. Tim Pütz und Michael Venus hatten heute ein Walkover, weil Christoph O'Connell nicht antreten konnte, zusammen mit Jason Kuble. Tim Pütz und Michael Venus gegen Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios. Von der auf dieser Seriositäts Linie sind die beiden komplette Antipoden.
Und wobei Pütz natürlich auch schon Rampensau ist.
Ja.
Also, er wird sich da schon drüber freuen, wenn das Stadion voll ist. Und wir müssen ja eben auch sagen, Kokkinakis und Kyrgios hatten Mektić Pavic hier rausgenommen in der Runde zuvor. Also das ist natürlich schon eins der Edeldoppel, das es so gibt. Würde trotzdem denken, dass eins der guten Doppel sie hier am Ende rausnehmen würden. Das traue ich auch Pütz und Venus zu. Aber es ist natürlich schon eine richtige Show. Erinnert so ein bisschen daran, als Murray und Serena in Wimbledon vor 3 Jahren oder so gespielt haben, sind dann natürlich immer irgendwie so die sehr coolen Geschichten im Doppel. Und also, wenn sie es hier gewinnen, wäre eine super Sache, keine Frage. Wäre wahrscheinlich für Kyrgios eine der Highlights seiner Karriere und für Kokkinakis sowieso. Aber ich glaube, es wird sich schon noch ein Doppel finden, was ihn sehr schwer macht.
Und Tim Pütz und Michael Venus haben in den letzten Monaten wirklich herausragend zusammengespielt. Es wird ein großer Court sein, es wird übermorgen sein und ich glaube, wir können uns da alle auf das Match freuen. Kevin Krawitz und Andreas Mies, denen sind heute die Ohren lang gezogen worden von John Peers und Philipp Polaschek, 6-1, 6-2. Mies und Krawitz haben die Returns nur so um ihre Ohren fliegen sehen. Das war eine unglaubliche Return-Leistung von Philipp Polaschek und John Peers, die heute einfach eine Klasse besser waren als Krawitz-Mies. Die haben ja ihren ersten Auftritt quasi gehabt jetzt nach der langen Verletzungspause von Andreas Mies. Das zum Herren-Doppel. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und dann werden wir über eine Aspati sprechen, die einfach beeindruckend ihren Job macht. Viel anders kann man es gar nicht so nennen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge und auf meinsportpodcast.de und unserer Rückschau auf Tag 7 der Australian Open.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aspati, es ist passiert. Sie hat mal wieder ihren Aufschlag abgegeben. 63 Mal hintereinander hatte sie ihren Aufschlag gehalten. Und dann kam Amanda Anisimova und nahm ihr im zweiten Satz des Matches den Aufschlag ab. Die Kunst ist es dann, und das ist die Kunst der ganz Großen, den Aufschlag sich sofort zurückzuholen. Das tat Aspati und hat am Ende mit 6-4 und 6-3 das Match gewonnen gegen Amanda Anisimova. Philipp, ich habe es eben gesagt vor der Pause, es ist beeindruckend, wie sehr sie ihren Job macht. Und das ist ja vielleicht schon eine, also ich möchte das gar nicht verharmlosen oder so, ihre Leistung. Aber sie macht ihren Job und den macht sie überragend gut und sie zeigt halt immer wieder auf relativ nüchterne Art und Weise, warum sie die beste Spielerin der Welt ist zurzeit.
Ja, und es war eine gute Leistung eigentlich von Anisimova. Die hat, finde ich, wirklich auf anständigem Niveau retourniert, vielleicht ein klein bisschen zu viel Risiko gegangen. Sie hätte Barty ja auch schon im ersten Satz ein, zwei Mal breaken können. Da ist sie dann aber mit zu viel Wucht in diese zweiten Aufschläge vielleicht reingegangen, wollte es zu sehr, hat aber selber gut aufgeschlagen, wo man aber heute den Unterschied gesehen hat, das war wirklich in den Ballwechseln. Und umso länger der Ballwechsel wurde, umso sicherer konnte man sich sein, dass den am Ende Barty gewinnen würde. Und sie hat das über den Slice dominiert, das ist ja auch zu erwarten. Und wenn Anisimova da mal nicht in die Ecke reingegangen ist, dann hat sie eine schöne Topspin-Vorhand um die Ohren bekommen und sie ist sehr viel über den Court bewegt worden von Barty. Und das kann Barty ja einfach so dieses, ich lege mir meine Gegnerin zurecht und entweder kriege ich dann den Fehler oder ich habe quasi einen Vorhandangriff vorbereitet. Und ja, das war sehr beeindruckend. Also ich fand, Barty stand heute ein paar Mal unter Druck beim Aufschlag und da hätte sie auch irgendwie durchaus Nerven zeigen können. Hat sie aber nicht getan und eben in den Rallyes hat sie sich pudelwohl gefühlt und war da auch dann die klar bessere Spielerin.
Es ist einfach so bemerkenswert, wie sachlich und wie nüchtern sie das Ganze macht. Und sie steht unter einem riesigen Druck in Australien. Wir haben das die beiden Jahre, oder ich habe das die beiden Jahre erlebt, wo ich da war. Sie ist das Postergirl des australischen Tennis. Und natürlich ist Nick Kyrgios im Moment da und nimmt dann auch für sich einen Teil der Schlagzeilen ein. Vielleicht ist ihr das auch gar nicht so unrecht, dass er im Moment so ein bisschen die Scheinwerfer auf sich schiebt, dass sie weiter unauffällig ihren Job machen kann. Aber diesen Druck, dem hält sie im Moment wirklich sehr, sehr gut stand. Und sie hat dann heute auch im On-Court-Interview mit Jim Courier, hat sie dann auch nochmal gesagt, dass es so viel Spaß macht, vor den Leuten zu spielen. Rod Laver war da und es wäre so eine Ehre, vor ihm zu spielen und so weiter. Also es guckt ein ganzer Kontinent auf Ash Barty und bislang hält sie bemerkenswert diesem Druck stand. Wie gesagt, das muss man schaffen. In den letzten Jahren hat sie es eigentlich nicht geschafft. Und das war ja auch immer ein bisschen das Problem der australischen Spielerinnen und Spieler.
Genau. Es gab ja dann, also ich meine, sah schon zweimal so aus, als wenn sie um den Titel mitspielen würde. Dann hat sie einmal gegen Cannon verloren und einmal gegen Wondruschowa. Beides waren Matches, die man so nicht hat kommen sehen. Also, dass sie gerade gegen Wondruschowa letztes Jahr ist ja eingebrochen, nachdem sie den ersten Satz klar gewonnen hat. Das Match gegen Cannon, ja, da ist sie vielleicht noch nicht als so klare Überfavoritin reingegangen wie jetzt, war aber schon die damals beste Spielerin oder beste im Turnier verbliebene Spielerin. Bin also gespannt, wie sie jetzt damit umgeht, wo sie wirklich die klare Nummer eins ist und die beste Spielerin auf der Tour ist und auch die konstanteste und ob sie das jetzt quasi zumindest bis ins Finale reiten kann.
Ash Barty ist also im Viertelfinale und im Viertelfinale trifft sie auf Jessica Pegula. Jessica Pegula hat heute zum zweiten Mal hintereinander das Viertelfinale erreicht und das hat sie heute gemacht mit einem 7:6, 6:3 gegen Maria Sakkari. Sie hat über schwierige Bedingungen gesprochen und sie hat gesagt, ich wollte den Punkt möglichst schnell machen. Ich glaube, das gleiche galt auch für Maria Sakkari, die auch gerne schnellere Punkte machen wollte. Das Ergebnis war dann ein relativ unrhythmisches Spiel, was man nicht unbedingt sie richtig gut angucken konnte. Das ist Jessica Pegula wahrscheinlich schnurzegal. Sie hat mit 7:6, 6:3 gewonnen, steht, wie gesagt, zum wiederholten Mal, zum zweiten Mal hintereinander im Viertelfinale dieser Australian Open, ist jetzt die beste amerikanische, die US-amerikanische Frau in der Weltrangliste im Moment, im Live-Ranking. Und sollte nicht chancenlos sein gegen Ash Barty. Sie kann vor allen Dingen, sie hat ja nichts zu verlieren.
Und das war vor einem Jahr noch eine Sensation, dass sie hier im Viertelfinale stand und auch für mich diesmal ehrlicherweise eine Überraschung. Also sie war schwach in die Saison gestartet, hat zweimal direkt in der ersten Runde verloren, ein Match gegen Caroline Garcia in Sydney dabei gehabt, wo sie das eher aus der Hand gegeben hat und wo man schon denken konnte, ja gut, jetzt das klassische zweite Jahr, jetzt geht's halt dahin. Und dann hat sie das hier richtig gut gemacht, noch ein bisschen so durch die ersten ein, zwei Runden durchgewursteln. Und du hast schon angesprochen, das war jetzt heute auch nicht eine überragende Leistung, aber sie war in allem ein bisschen besser als Sakkari. Sie hat besser aufgeschlagen, sie hat Fehler beim Return rausgezwungen aus Sakkari. Sie war ein bisschen geduldiger in den langen Ballwechseln, hat einfach mehr Bälle drin gehabt. Also es war einfach eine, ja, im Endeffekt eine unspektakuläre, aber gute Leistung. Und Sakkari ist diejenige, die in den letzten beiden Jahren oder die im letzten Jahr zweimal im Halbfinale von Grand Slam stand. Also das ist ja nun wirklich keine Laufkundschaft. Und ich hätte auch gedacht, dass Sakkari dass sie am Ende gewinnt. Und so war es dann doch ziemlich souverän, wenn auch eben unspektakulär. Und du hast angesprochen, chancenlos ist sie nicht, einfach weil sie nicht eine Hop- oder Top-Spielerin ist und weil sie nicht super viel Risiko gegen Barty wird gehen. Frage ist halt, kann sie die wenigen Chancen, die sie wahrscheinlich beim Aufschlag von Barty bekommt, dann für sich nutzen und ähnlich souverän aufschlagen wie heute. Also davon wird es am Ende natürlich schon abhängen.
Auch hier haben wir mal in die Pressekonferenz reingehört und das hat Jessica Pegula zum Spiel gesagt, beziehungsweise das hat sie dazu gesagt, wen sie sich als nächste Gegnerin wünscht. Das war nämlich vor dem Match von Ash Barty. Das hat sie gesagt.
I don't know. I mean, both are going to be tough. I feel like Ash obviously is just so tactical in everything she does and just really a smart, like perfect kind of tennis player in that way. And then Amanda, it's tough because, you know, she can kind of blow you off the court at any second. So I think it would be fun to see an American, I guess. That would be really cool. I don't know. It would also be fun to play Ash, you know, on her home turf here, you know, the best player in the world right now. So I don't know. I can't really answer that. I think both would be good scenarios.
She can blow you off the court. Da war auch nochmal so ein bisschen Ehrerbietung für Emelia Anisimova dabei. Aber Jessica Pegula hat in dieser Pressekonferenz gesagt, ja, ich glaube, es wäre beides ganz cool. Gegen eine Amerikanerin wäre cool. Allerdings gegen Ashbati auf dem Home-Turf. Das wird ihr wahrscheinlich sehr gut gefallen. Und übermorgen wird es höchstwahrscheinlich die Night-Session werden für Ashbati und Jessica Pegula. Und sie musste nur 3 Fragen zu den Buffalo Bills über sich ergehen lassen während der Pressekonferenz.
Ja, also wahrscheinlich wissen es mittlerweile alle, für die, die es nicht wissen, NFL, also American Football, sie ist die Tochter von dem Besitzer der Buffalo Bills. Und jetzt kann man natürlich irgendwie ein bisschen die Nase rümpfen, aha, also so ein reiches Mädchen oder jetzt war mittlerweile doch schon eine gestandene Frau, schafft das. Aber auf der anderen Seite ist natürlich sehr beeindruckend. Glaube nicht, dass sie jetzt sich der Tennismühle unbedingt hätte hingeben müssen, um was aus ihrem Leben zu machen. Und da ist es dann schon beeindruckend, vor allem wenn man ja auch bedenkt, sie hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Eigentlich ist sie erst so vor 2,5, 3 Jahren richtig wieder zurückgekommen. Die Anfang 20er, da hatte sie einfach Pech. Da Verletzungen nacheinander, dann vorm Tief, dann wieder Verletzungen, dann vorm Tief. Da hat sie sich rausgespielt und ich hätte ihr nicht zugetraut, dass sie so weit nach oben der Weltrangliste kommt, so konstant wird. Und klar, da hilft ein gewisser finanzieller Hintergrund, aber heißt ja auch nicht, dass sie es dann schaffen muss, sich aus so einer Position in so einem kompetitiven Sport so weit nach oben zu arbeiten.
Man kann sich nicht in die Weltspitze einkaufen. Ja, man kann sich den Weg ein bisschen leichter machen, dadurch, dass man halt die Ressourcen hat. Aber Tennis spielen muss man immer noch selber.
Ja, und sie macht ja auch nicht so eine Show wie Ernest Gulbis draus. Also glaube, wenn es jetzt nicht immer angesprochen würde, dann würde man es jetzt auch nicht unbedingt immer mitbekommen, dass sie jetzt die Tochter von einem der reichsten Menschen in Amerika ist.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den Namen Ernest Gulbis heute hören werden. Das hast du gut verpackt hier. Jessica Pegula gegen Ashbati ist eine der Viertelfinalpartien, die wir erleben. Die andere ist die zwischen Barbora Krejcikova und Madison Keys. Und lass uns über Barbora Krejcikova sprechen, weil die macht auf mich einen ähnlichen Eindruck wie Ashbati. Die geht seriös und nüchtern ihrer Arbeit nach. Und wie sie Viktoria Azarenka heute, ja, sie hatte körperliche Probleme, sie hatte Nackenprobleme und musste zwischendurch behandelt werden, aber wie sie Viktoria Azarenkas Spiel heute säuberlich zerteilt hat und auseinandergenommen hat, das nötigt mir höchsten Respekt ab. Und Barbora Krejcikova ist letztes Jahr zum ersten Mal hier im Hauptfeld gewesen und ist jetzt im Viertelfinale und niemanden wundert es. Sie ist an 4 gesetzt, also laut ihrer Setzung sollte sie dann auch ins Halbfinale kommen. Und trotzdem ist man immer noch zwischendurch da und denkt sich, wow, wo war die Frau vor 2 Jahren? Mit dieser Klasse, mit diesem so leicht aussehenden Spiel, mit diesen ja nicht unbedingt schwierigen, aufeinanderfolgenden Bewegungsabläufen. Sie hat keine Vorhand wie Ernest Gulbis, die unbedingt ganz viel Training braucht. Das sieht nach einem sehr natürlichen Bewegungsablauf aus. Krejcikova hat gegen Viktoria Azarenka 6-2 gewonnen. Es stand quasi nie zur Debatte, dass sie dieses Spiel verlieren würde.
Am Ende hat sie uns hier fast den Matteo Berrettini gegeben. Auch sie, ja, jetzt total konstant auf einmal. Und stand in Wimbledon nur in der 4. Runde, hat er gegen Ashbati verloren. Ansonsten immer mindestens Viertelfinale in den Grand-Slam-Turnieren. Das hätte nun wirklich niemand voraussagen können von einem Jahr oder anderthalb Jahren. Da hatte sie ihren Durchbruch ja bei den verschobenen French Open, wo sie aus der Quali 3. oder 4. Runde erreicht hat. Seitdem läuft es und wenn man es jetzt anschaut, dann ist es irgendwie fast so natürlich, dass sie da oben steht. Für mich die beeindruckendste Zahl, am Ende gewinnt sie 26 von 30 Punkten hinterm ersten Aufschlag gegen Azarenka, eine der besten Return-Spielerinnen, wahrscheinlich in der Geschichte des Damen-Tennis. Also einfach eine herausragende Return-Spielerin, das ist heutzutage nicht mehr ganz so konstant, wie es auch mal gewesen ist, als Azarenka in der Weltranglistenspitze stand. Trotzdem wird sie normalerweise nicht so abgefiedelt und das war einfach, weil Krejcikova wieder unglaublich präzise gespielt hat. Präzise Aufschläge, präzise Returns, die Angriffe waren präzise. Also klassisch war irgendwie wirklich, sie kriegt Azarenka zum Beispiel auf der Vorteilsseite nach außen. Die geht mit dem mit dem Rückhand-Return die Linie entlang und dann setzt den Krejcikova irgendwo hinten links ins Eck hinein. Also super präzise, total ohne Aufhebens gemacht, konzentrierte Leistung. Das war schon sehr beeindruckend. Ein Halbfinale gegen Barty könnte wirklich ein ziemlicher Höhepunkt werden, weil beide sehr gut spielen. Aber jetzt muss erstmal durch die nächste Runde durchkommen. Da wartet ja jemand, der so ein Spiel auch zerstören kann.
Und vor allem so ein Spiel so richtig gehend zerschießen kann. Bei Barbora Krejcikova gegen Viktoria Azarenka gar nicht viel mehr können wir darüber das Match dann sagen. Krejcikova trifft auf Madison Keys. Und da Also wir machen seit 6 Jahren diesen Podcast. Seit 6 Jahren sagt Philipp immer, ja, Madison Keys, das ist ihr Durchbruchsturnier. Selbst Philipp hatte den Glauben an Madison Keys verloren, weil sie lange verletzt war, weil sie nicht so richtig in Form gekommen war. Und jetzt spielt sie im Moment Grand-Slam-Siegerinnen-Tennis gegen Paula Badosa mit 6:3 und 6:1. Und man muss auch dazu sagen, Paula Badosa ist im zweiten Satz so ein bisschen von der Wand gelaufen, vielleicht auch körperlich von der Wand gelaufen, weil da kam nicht mehr viel. Aber Madison Keys hat sie hier vom Platz geschossen. Und das ist jemand wie Paula Badosa im letzten Dreivierteljahr, sage ich mal, extrem selten passiert.
Badosa ist wirklich super physisch, kriegt alles zurück, ist in der Lage, auch jeden Ballwechsel in den Angriffsschlag umzudrehen. Und Keys hat sie hier wirklich auseinandergenommen. Und das Erstaunliche an Keys war ja, oder ist dieses Mal gewesen, wie konzentriert sie es durchgezogen hat. Denn auch in den Jahren, ich meine, sie ist jetzt ja wirklich, sie hat schon im Grand-Slam-Finale gestanden, hat schon Halbfinals erreicht. Und es war dann häufig auch Stückwerksarbeit. Das war dann häufig so, boah, ich verliere eben einen Satz zwischendrin und schaff's dann irgendwie in die nächste Runde. Aber hier war das konzentriert, das war überlegt gemacht. Es war nicht der allererste Angriff, es war häufig der zweite oder dritte Mal, dass sie die Chance dazu hatte und war super souverän runtergespielt. Also erstaunlich. Eine der besseren Leistungen, die ich von ihr gesehen habe. Du hast angesprochen, Badosa wirklich im zweiten Satz nichts mehr zuzusetzen gehabt. Sie stand ja hier im Vorbereitungsturnier, also direkt vor den Australian Open im Finale. Vielleicht war das eine Nummer zu viel. Vielleicht wäre heute sowieso natürlicherweise Schluss gewesen, aber ja, trotzdem eine der beeindruckenderen Leistungen von Keys gewesen. Und ich habe schon durchaus viele von ihr gesehen und das hat mich doch positiv überrascht. Und mit so einer Leistung kann sie wahrscheinlich wirklich jede Gegnerin hier schlagen, nur irgendwie im Moment trotzdem noch schwer vorstellbar, dass sie das noch 3-mal in Folge machen kann. Wenn ja, wäre es wirklich einer der überraschenderen Grand Slam-Siege, den wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Und das, wo du es nicht getippt hast. Das
Herz hat mir schon ein bisschen geblutet, als ich das Resultat gesehen habe. Vor allem, weil ich Badosa ins Finale getippt habe.
Ja. Madison Keys war auch in der Pressekonferenz und da zeigte sie sich auch von ihrer zufriedeneren Seite. Das hören wir jetzt mal.
I am really happy with how I played today. I think I served a lot better than I did in the last match and I think I returned well. And I think overall I just started off either neutral or kind of ahead in the point and had a lot of opportunities to try to move forward. So overall really happy with the match and happy to get to play another one here.
Das fand ich eine interessante Aussage. Ich bin in jedem Ballwechsel gestartet, entweder neutral oder mit leichten Vorteilen schon im Ballwechsel. Wenn dieses Selbstvertrauen da ist, wenn man hier sagen kann, ja, da kann der Aufschlag von der Gegnerin, hier Paula Badosa, schon kommen. Ich bin auf jeden Fall in diesem Ballwechsel, egal ob ich beim Return bin oder im Aufschlag bin, ich bin auf jeden Fall erstmal im Vorteil. Sie kann mir nicht die Bälle um die Ohren schlagen. Daraus zieht sich dann ja auch Selbstvertrauen.
Klar. Und eben aus den Leistungen der letzten Woche, wir hatten angesprochen, Badosa, Vorbereitungsturnier gewonnen. Keys hat quasi das parallele Vorbereitungsturnier gewonnen, hatte dabei unter anderem Coco Gauff besiegt. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Sieg für sie, um auch so ein bisschen so in diesem internen amerikanischen Ranking sich nochmal zu verorten. Und ja, sie muss natürlich an sich auch keine Angst haben von einer Top-10-Spielerin. Sie war so lange da oben unterwegs, sie weiß, was es braucht. Von daher, wenn es klickt, ist es vielleicht fast natürlich, dass es dann auf diese Art und Weise passiert. Ein bisschen unwirklich scheint es mir aber immer noch.
Madison Keys trifft auf Barbora Krejčíková und das ist der Tag von heute gewesen. Wir können auch sagen, dass Andrea Petkovic im Achtelfinale ausgeschieden ist an der Seite von Jacqueline Christian. Dort hat sie gegen Sara Soribestormo und Kirsten Flipkens verloren. Kommen wir auf den Tag morgen zu sprechen. Morgen haben wir auch wieder die untere Hälfte, die Achtelfinals bestreitet. Und da können wir einmal gerade drauf schauen. Um 1 Uhr Danielle Collins gegen Elise Mertens. Danach gegen 3 Uhr Simona Halep gegen Alize Cornet. Danach Alex de Minaur gegen Jannik Sinner. Und in der Abendsession Taylor Fritz gegen Stefanos Tsitsipas und Kaya Kanepi gegen Arina Sabalenka. In der Margaret Court Arena gegen 4 Uhr, Maxime Cressy gegen Daniil Medvedev und danach Iga Swiatek gegen Surana Kirstea. Und dann haben wir in der John Cain Arena Cilic gegen Auger Aliassime, nicht vor 4 Uhr. Auf welches Match freust du dich am meisten morgen?
Gute Frage. Der eine Knaller so richtig ist nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden Herren-Matches, die Männer Sinner und Fritz Tsitsipas, spannend werden können. Vielleicht auch spannender, als man denkt. Normalerweise sind Tsitsipas und Sinner da die Favoriten. Kann mir aber bei beiden einen Außenseiter-Sieg vorstellen. Würde Fritz wirklich Tsitsipas besiegen, dann wäre das eine ganz schöne Nummer. Aber ich fand es beeindruckend in der letzten Runde. Glaube auch, dass er einen Aufschlag hat, um Tsitsipas zu nerven. Der mag das nicht, so wuchtige Aufschläge. Also da kann ich mir eine Überraschung vorstellen. Bei Medvedev dann schon weniger. Ich glaube jetzt mittlerweile auch, dass Sabalenka durchkommt, dass Swiatek durchkommt, dass Halep durchkommt. Also die Favoritinnen, glaube ich, sollten es diesmal eigentlich in die nächste Runde schaffen. Und dann hätten wir ja durchaus spektakuläre Viertelfinals.
Bislang ist das Herrenturnier besser als das Frauenturnier, oder? Es fehlen die ganz großen Matches bei den Frauen.
Ja, also Osaka, Anisimova.
Ja, das war ein super Match. Ja.
Sonst stimmt das schon.
Ja. Das werden wir dann ab dem Dienstag erleben. Morgen gibt es weder eine Nachtwache noch einen normalen Podcast. Am Dienstag werden wir dann, oder von Dienstag an werden wir dann bis Sonntag, aber jeden Tag einen Podcast bringen als Zusammenfassung. Dann ab den Viertelfinals. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.